Deutschlandfunk Kultur.
Sag mal, bevor wir loslegen, hast du es eigentlich gelesen?
Faust?
Ja.
Also ich habe zwar das Hausfrauenabitur mit Leistungskurs Deutsch und Geschichte, aber nö. Du?
In der Schule tatsächlich, aber halt so in Auszügen. Ne?
Gut, dann hat es wenigstens einer von uns mal in der Hand gehabt, wenn wir heute schon mit jemandem reden, der ein Hörspiel drüber gemacht hat, dass er Faust nicht gelesen hat.
Einer kennt es wenigstens. Deutschlehrer atmen auf.
Hauptsache Hörspiel. Mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel. Hanna und Max hier, guten Tag.
Hallo. Und alle, die ein Deutschunterrichtstrauma haben, bitte trotzdem nicht ausschalten, weil es wird ganz toll. Tolles Hörspiel des Monats und toller Hörspielmacher bei uns im Interview.
Hallo, hallo, hallo. Ja, schön hier zu sein bei euch, Hanna und Max.
Noam Brusilowski zu Gast heute. Wir haben mit ihm tatsächlich über den Atlantik hinweg gesprochen. Er ist nämlich zurzeit in der Heimat seiner Eltern. Er ist in Argentinien und als wir mit ihm gesprochen haben, hatte er so ein kleines, bauchiges Trinkgefäß in der Hand. Da guckte so ein kleiner Trinkhalm raus und er war bis in die Haarspitzen gedopt mit Mate.
Ich bin sehr wach und ich kann sogar euch ein kleines Geräusch demonstrieren, was passiert, wenn man daraus trinkt. So ein Hat man das gehört?
Ja.
Ich bin jetzt total süchtig.
Brusilowski, living the Argentinian dream.
Ich habe meine argentinische Identität hier entdeckt und ich feiere sie, bis es gar nicht mehr geht.
Und wir haben auch mit ihm über sein neues Hörspiel gesprochen, nämlich Faust habe ich nie gelesen.
Entschuldigung, haben Sie den Faust gelesen?
Ein was?
Den Faust.
Nein.
Nein.
Hallo. Ich wollte wissen, ob ihr jemals den Faust gelesen habt.
Vielleicht irgendwann mal in der Schule, aber ist zu lange her, als dass ich was sagen kann.
Ja, mit meinen Freunden habe ich das natürlich auch heiß diskutiert und die haben alle gesagt, klar, also Entschuldigung, es hat ja wohl jeder gelesen, was ist das für eine Frage?
Nein.
Nee, ich glaube das nicht. Nee,
glaube ich auch,
du glaubst es auch nicht, ne?
Also reingeblättert, ja, kann ich mir vorstellen, ne, mit zunächst heißem Bemühen, um mal sowas zu droppen, aber so durchgearbeitet, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also.
Tatsache ist aber, dass Goethes Faust in unserem täglichen Sprachgebrauch echt unfassbar oft präsent ist, ohne dass man den jetzt auswendig gelernt hat oder so. Also vielleicht ja noch nicht mal gelesen hat. Und manchmal weiß man dann auch gar nicht, dass das aus dem Faust ist. Mhm. Also ich würde wetten, die meisten Leute kennen zum Beispiel die Gretchenfrage.
Gretchenfrage, kann ich ein Häkchen dran machen. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, auch aus dem Faust.
Ach, das ist doch Schall und Rauch jetzt, Max.
Ja, das ist auch ein guter aus dem Faust.
Und der Lauf der Welt.
Das ist der Lauf der Welt, ist auch aus dem Faust.
Ist auch aus dem Faust.
Ich habe noch einen. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Klingt wie ein Dad-Joke, ist aber Goethe, ist Faust.
Dann erzähle ich dir jetzt noch eine top-aktuelle Geschichte, nämlich von Silvester. Da ist Folgendes passiert.
Es kommt eine top-aktuelle Geschichte von Hanna Steger über Silvester. Da ist Folgendes passiert.
Es wurde gespielt. Es wurde gespielt, wie man das in vielen Haushalten macht an Silvester. Und bei uns wurde gespielt Just One. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Wir streiten uns immer an Silvester. Ich weiß nicht, was du da machst.
Aber das machen wir schon an Weihnachten.
Ach so, okay, verstehe. Just One kenne ich nicht. Nee, was ist das?
Also da wird ein Begriff gesucht, den einer erraten muss, ein Oberbegriff. Hm? Und die anderen haben kleine Täfelchen und kleine Stifte, auf denen sie assoziative Begriffe dazu schreiben. Anhand derer,
mach mal ein Beispiel,
der Ratende dann errät. Also ne, sowas wie jetzt Weihnachten zum Beispiel, würdest du draufschreiben Baum, jemand anders würde schreiben Gans, ich würde schreiben Streit und dann würde man das hochhalten und dann kann der Ratende also sagen, ach, das ist Weihnachten. So.
Okay.
Und der Kicker ist aber, wenn mehrere Leute das gleiche Wort draufschreiben, dann wird es gelöscht, dann stirbt der Hinweis. Also wenn da jetzt dreimal Baum steht, dann hat der Ratende nur noch Streit und Gans und dann kann er natürlich auf viele Sachen kommen, aber nicht unbedingt auf Weihnachten.
Ich verstehe.
So, das heißt, man darf nicht immer gleich das erste schreiben.
Es muss was Exzentrisches sein.
Es muss ein bisschen um die Ecke und so sein. So, also es ist ein sehr interessantes Spiel für alle Generationen. Gleichzeitig auch noch ein kleiner Spieletipp nebenbei rausgehauen.
Ein sehr interessantes Spiel für alle Generationen.
Für jung und alt, super. Und da war am Silvesterabend Kern der Überbegriff.
Okay.
Und du ahnst es vielleicht?
Da kam natürlich dann bei ganz vielen,
Pudel. Bei drei Leuten stand Pudel. die also alle gedacht haben, das ist ein super Tipp und der wurde dann gelöscht.
Des Pudels Kern ist tatsächlich auch so ein Klassiker aus dem Faust.
Genau. Mhm.
Das Ding ist, ganz ehrlich, es kommt jetzt so rüber, als wäre es so ein Klassiker, dessen einzige Chance es ist, sich in die Sprache irgendwie noch so einzuschleichen mit so ein paar Begriffen. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich großer Goethe-Fan.
Hör ich dann aber?
Ja, du hörst ein Aber von Goethes Sturm- und Drangphase. Ich bin ein bisschen mehr specific.
Ja, gut. Okay, damit hätte man jetzt rechnen können. Ich meine, du findest ja Schiller auch ein Punk.
Das haben wir in der letzten Folge mal gehabt. Mhm. Das Ding ist, es gibt tatsächlich eine Sache, die ich sehr mag von Goethe. Und das ist ein Gedicht von ihm. Das heißt Prometheus. Das ist so toll. Ich habe es tatsächlich hier. Guck mal. Ich habe zufällig das Gedicht mit dabei. Das ist jetzt ist zu dick. Ist es zu dick aufgetragen?
Es ist echt so geil. Also es ist ein ochsenblutrotes, möchte ich sagen, Hardcover-Sammelband mit goldenen Lettern. Ja. Also ich weiß nicht, wo der sonst steht. Wahrscheinlich irgendwie griffbereit neben deinem Gaming-PC, so für alle Fälle immer.
Das ist eine Frechheit. Ja.
Nein, aber jetzt also ohne Quatsch. Du hast tatsächlich dieses Buch dabei. Johann Wolfgang von Goethe, sämtliche Gedichte.
Ich habe mir den Band damals hauptsächlich wirklich wegen dieses einen Gedichts gekauft. Ich hatte so eine Phase, please don't judge me, weil dieses Gedicht Prometheus ist wirklich toll. Also es transportiert so viel über Kunst, über Freiheit, über Widerstand. Und es ist so, das packt mich jedes Mal, wenn ich das lese. Ganz ernst gemeint.
Hören Sie das gesamte Gedicht vorgetragen von Max von Malotki dann in unserem begleitenden Lyrik-Podcast. Hauptsache Lyrik.
Ja, mit Hanna Steger am Schlagzeug. Nee, aber wirklich, ich wollte nur klar machen, dass Goethe mehr ist als nur ein paar hängengebliebene Sprichworte und die Nemesis aller Schüler. Er hat wirklich tolle Sachen geschrieben, die ich auch wirklich mag.
Ja, und genau mit dieser ganzen Goethe-Thematik, mit Faust und die Deutschen und dieses ganze Spannungsfeld, damit beschäftigt sich eben auch unser Hörspiel des Monats von Noam Brusilowski. Mhm. Faust habe ich nie gelesen. Ich versuche mal kurz, die sehr komplexe Handlung abzureißen. Also, ja. Eigentlich geht das Hörspiel um Noam selbst. Der Hauptcharakter ist Noam, aber schon eine fiktionalisierte Version von Noam. Er ist fertig mit seinem Regiestudium, ist Hörspielregisseur und will zusätzlich zu seiner israelischen Staatsbürgerschaft jetzt die deutsche bekommen. Und dafür braucht er ein Papier von seinem Arbeitgeber, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und um das zu bekommen, macht er einen Pakt mit einer Redakteurin, dass er im Austausch für das Papier ein dringendes Hörspiel für sie umsetzen muss.
Und bei dem Auftrag für das Hörspiel, das er eben in dieser Story innerhalb von 2 Wochen oder so machen soll, geht es eben ausgerechnet um einen der größten deutschen Klassiker. Es geht um Goethes Faust.
Es geht also um ein Hörspiel im Hörspiel.
Es ist so ein bisschen so eine Geschichte in der Geschichte.
Der Film Inception ist eine lineare Kindergeschichte dagegen. Es gibt ganz viele Ebenen, reale und fiktionale. O-Töne von Wegbegleitern vom echten Noam, aber auch Hörspielszenen mit dem Fake-Noam im Inszenierungsdilemma. Rausgekommen ist die lustigste und verrückteste und raffinierteste Kombination aus Autobiografie und Fiktion, also eine Autofiktion. Mhm. Denn obwohl der echte Noam einen Preis nach dem anderen absahnt und sich in kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Hörspiel- und Theaterregisseure seiner Zeit entwickelt, nimmt er im Hörspiel, neben dem ganzen Business, am allermeisten sich selbst auf die Schippe.
Schalömchen Noam! Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich heute mit Hildegard Morgenstern und Hans Oberländer telefoniert habe. Und die freuen sich schon so sehr, dich kennenzulernen.
Im Ernst?
Na sicher, sicher. Und ich habe versprochen, dass sie bei dir in besten Händen sind. Das sind sie doch, oder?
Langsam finde ich mich damit ab, dass ich ein Hochstapler bin. Es ist alles eine große Show. Ich bin nicht der deutsche Regisseur, für den ich mich gern halten würde. Langsam werde ich skrupellos und komme Schritt für Schritt auf eine neue Idee. Wer braucht überhaupt ein Regiekonzept, wenn man es einfach von anderen klauen kann?
Also mir hat das richtig gut gefallen, wie man merkt. Und dir?
Also ich habe, Hanna, an mehreren Stellen wirklich laut gelacht. Das passiert mir jetzt auch nicht jeden Tag. Und ich dachte schon beim Titel, oh, ich glaube, das wird gut. Aber, und das ist das Schöne, es wird trotzdem ein sehr ernstes Thema verhandelt.
Ja, mehr als eins tatsächlich auch.
Ja, es geht um Lebensgeschichten, es geht um Migration und es geht dann auch um die Frage nach dem, was denn genau Deutsch ist. Und da ist der Faust von Goethe natürlich ganz vorne dabei. Muss man gelesen haben. Das ist der Satz, der dann immer kommt.
Und selbst der Mann, nämlich Noam, der ein Hörspiel über das Nichtlesen des Faust gemacht hat, fand ihn am Ende doch auch gut.
Ich muss mich an diesem Punkt outen. Ich habe den Faust nach der Produktion doch gelesen.
Oh.
Den ersten Teil.
Entschuldigung. Du bist so ein Fähnchen im Wind. Ich kann an dich nicht mehr glauben.
Alles,
unfassbar.
Alles versaut. Und da musste ich dir wirklich zustimmen, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, ah, das ist ein krasses so Volksstück. So mit viel Gesang und viel Folklore und so viele Unterhaltungsstellen. Gleichzeitig natürlich hat es so große philosophische Ansprüche. Und deshalb kann es auch so zu einem großen und wichtigen Stück werden.
Ich weiß noch nicht, ob wir Klassiker nicht total überfrachten. Ich meine, wir hängen Goethes Kunst so hoch, dass man manchmal vergisst, dass man mit dem Mann auch einfach nur Spaß haben könnte.
Ich habe an einer Theaterhochschule studiert, wo man mir beigebracht hat, große Stücke zu interpretieren. Man hat Shakespeare gelesen und man hat gelernt, wie man das interpretiert. Und man hat Tschechow gelesen und man hat gelernt, wie man das interpretiert. Und im Endeffekt finde ich das sau langweilig, für die Kunst als Regisseur meine Rolle so zu verstehen, als einer, der seine Interpretation über wichtige Texte auf die Bühne bringt und damit auch das Publikum auf eine Art erzieht und dem Publikum erzählt, schaut mal, diese Aspekte in diesem Stück habt ihr noch nie gesehen. Das haben wir bisher nicht gemerkt. Ich finde es viel interessanter, etwas Neues auf die Beine zu stellen, etwas neue Gedanken auf die Welt zu bringen.
Und dann hast du das Ganze auch noch mit einer Prise Humor gewürzt.
Also ich glaube, das ist gar nicht mein Humor, das ist immer der Humor meiner Eltern. Ich bin in einem sehr lustigen Haus aufgewachsen. Meine Eltern sind beide extrem lustige Menschen, die immer Witze erzählen und sind beide sehr gute Geschichtenerzähler. Sie lügen unfassbar viel, meine Eltern, wenn sie eine Geschichte erzählen. Sie ändern so die Geschichte, damit die Geschichte interessanter klingt. Das mache ich auch übrigens. Also ja, genau. Auch zum Thema Autofiktion. Also ich möchte das jetzt nicht so aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive behandeln, das Thema, sondern eher aus der autobiografischen Perspektive behandeln. Das mache ich auch sowieso in meinen Hörspielen. Und tatsächlich, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Wie erzählt man eine Geschichte, die, es muss nicht der Wahrheit entsprechen, wenn man eine Geschichte erzählt. Sie muss einfach geil sein, sie muss gut ankommen. Darauf kommt es an.
Ja.
Aber sie muss auch was bei den Menschen auslösen. Und ich muss sagen, immer zum Beispiel, auch wenn ich mich mit schweren Themen beschäftigt habe, mit sexualisierter Gewalt an Kindern oder mit Holocaust und Adolf Eichmann, auch in diesen Stücken gab es sehr viele humorvolle Momente. Durchaus. Und ich würde auch sagen, gerade diese Arbeit, die jetzt den Nestor-Preis letztes Jahr gewonnen hat in Österreich über die Gewalt in der Psychiatrie, es ist eine humorvolle Arbeit, trotz des schweren Themas. Weil das ist die einzige Art und Weise, wie man so ein Thema, was man nicht auf die Bühne bringen kann, was keine Repräsentationsform finden kann. Das ist die einzige Art und Weise, Menschen nahe zu kommen, indem man sie erstmal anlächelt. Also ich glaube wirklich, das ist der beste und einzige Zugang, den ich persönlich für andere Menschen finde. Und sonst würde mir kein Mensch zuhören, wenn ich spreche. Und ich denke, sobald man den Zugang zu Menschen geschafft hat, dann wird auch zugehört.
Wir haben ja schon gesagt, es steckt eine Menge drin in diesem Hörspiel. Eigentlich kommt die wichtigste Ebene noch dazu, nämlich die von Noams eigener Migrationsgeschichte. Es klingt ja bis hierhin so ein bisschen wie, Mensch, lustiger, internationaler Starregisseur, macht ein geniales Hörspiel und zeigt den Deutschen mal, wo Faust den Hammer hängen hat. Aber das wäre tatsächlich zu einfach, weil das würde auch diese ganze Unsicherheit in der Geschichte verschweigen. Eine Unsicherheit, der er sich aber bewusst aussetzt.
Ich kann heute nicht mehr sagen, was mich nach Berlin gezogen hat. War das die vermeintliche Offenheit dieser Stadt? Waren es die prächtigen Theatertraditionen, die hier im vergangenen Jahrhundert entstanden? Oder vielleicht war es irgendeine Form von einer historischen Auseinandersetzung, einer geschichtlichen Reibung, die mich interessiert hat?
Ich glaube, der Noam möchte viel experimentieren und sich so Extremsituationen aussetzen, um sich irgendwie vielleicht besser finden zu können. Und da habe ich das Gefühl, da ist Deutschland natürlich der größtmögliche Widerspruch, den man so haben kann, wenn man aus Israel kommt.
Das war eine Wegbegleiterin von Noam, nämlich seine Dozentin von der Theaterhochschule Ernst Busch, an der er in Berlin studiert hat. Und damit kommt die Schwere der deutschen Geschichte auch noch mit dazu. Also ich kenne Noam ja tatsächlich schon eine ganze Weile und ich muss sagen, der macht das tatsächlich einfach immer so. Also das ist so ein bisschen der rote Faden in seinen ganzen Hörspielen. Es ist immer biografisch, es ist immer politisch, es ist immer ganz nah auch an ihm dran. und super kompliziert und auch immer eigentlich harte Themen.
Ich weiß nicht, was mir passiert ist. Also natürlich wurde mir das Thema nicht gegeben. Ich habe das Thema freiwillig gesucht und ich meinte das natürlich als Witz auch am Anfang. Ja, ich mache Goethe. Und dann natürlich alle sind froh und man macht das. Und dann sitze ich verzweifelt vor dem Computer und denke, was habe ich bloß gemacht? Wie bin ich auf diese Idee gekommen? Warum? Und dann habe ich so eine Liste gemacht von Menschen, die ich treffen muss, um mit dem Thema erstmal klarzukommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist zu viel. Es ist alles zu viel. Das ist auch so ein Problem von mir, dass ich ganz viele Ideen habe und es ist für mich manchmal schwer, mich darauf zu konzentrieren. Und am Ende hat es ein sehr buntes, das ist das positive Wort, aber man könnte auch gleichzeitig sagen, kollagierte, nicht strukturierte Dramaturgie, die Arbeit. Und auch als ich dann das Manuskript abgegeben habe, dachte ich, auf keinen Fall schaffe ich das in 50 Minuten zu erzählen. Und ich wollte natürlich nicht 75 Minuten machen. Ich finde auch 50 Minuten sehr lang für mich als eine wirkliche geduldlose Person hinzusetzen und dann mir so ein Hörspiel anzuhören. Aber da dachte ich, bei der Komplexität waren 75 Minuten absolut nötig.
Ja, wie gut, dass du eine ungeduldige Person bist.
Genau. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich mich sehr, sehr schnell langweile. Auch von mir selbst vor allem. Noch mehr als von anderen. Und weil ich schon mit Hanna im Studio mehrfach gearbeitet habe, weiß Hanna auch, wie schnell das geht, der Moment kommt, bis ich mich langweile. Und sobald ich mich langweile, dann sage ich, okay, cut, next. Und deshalb sind auch die Übergänge immer so schnell und alles dreht sich sehr schnell um, weil ich das einfach nicht aushalte.
Ja, das kann ich bestätigen. Aber das ist unglaublich schön und unglaublich reizvoll an der Arbeit mit dir, dass du mich genau, wenn dich diese Momente treffen, dann halt auch sofort umschwenken kannst. Und ich glaube, genau deswegen sind grundsätzlich deine Inszenierungen auch immer so kurzweilig und so collagig. Und man hat immer das Gefühl, es geht halt immer alles pam, 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 pam. Das ist halt echt so eins nach dem
und
anderen.
Ich bin auch gnadenlos. Ich putze so viel während der Produktion. Und es tut mir gar nicht weh, Sachen in Mülleimer zu werfen während der Produktion. Also ich kann wirklich ganze Szenen sagen, so man fängt an zu schneiden und dann sage ich, oh Gott, ist das eine langweilige Szene. Lass uns verabschieden von dieser Szene.
Sehr schön.
Sollte man das mit der Redaktion nicht besprechen? Nö, ist schon okay.
Ja, das stimmt. Aber dafür freust du dich aber dann doch immer wie so ein Schneekönig, wenn Sachen funktionieren. Und dann geht der Leidenschaftshahn auf und es sprudelt nur so an Freude aus dir raus. Das ist wiederum die andere
der
Seite der Ungeduldsmedaille. Ja, nein, okay, das ist vielleicht kein gutes Wort. Entschuldigung. Das schneide ich raus. Ich kann jetzt nicht mehr gut schneiden. Ich wusste nicht, wie ich das sagen sollte.
Das müssen wir als Giveaway, müssen wir das in 3D drucken.
Toll.
Deutschlandfunk,
ja, aber jetzt hast du jetzt, ja.
Naja, man muss ein bisschen leidenschaftlich in diesem System im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleiben, oder? Sonst, was wird daraus am Ende?
Das stimmt. Deswegen, ich habe mich auch so gefreut, da habe ich mich dann gefragt, ob da nur ich so drüber lachen kann, als jemand, der auch für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, der ganze Umgang des Systems, auch mit dir, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Auch die ganze Geschichte mit den Schauspielern, die dann mit dir umgehen, als mit dem Regisseur, der ja keine Erfahrung hat und wie soll der das mit Goethe machen und wo hast du denn den Typen her und so.
Hans, es tut mir weh.
Also Eva, entschuldige bitte, ich muss, aber die Frage muss erlaubt sein. Wie bist du denn auf diesen Mann gekommen?
Er kam in mein Büro und wollte was für die deutsche
Ausländerbehörde. Das ist doch kein Grund, den zu engagieren für den Faust.
Weißt du, was ich
du musst doch irgendwelche Empfehlungen haben. Irgendjemand muss dir gesagt haben, der Mann hat irgendwas.
Ich habe tolle improvisierte Arbeiten gesehen.
Ja.
Aber warte mal, das ist der Faust, ja. Und du sagst irgendwie, ich soll den Mephisto machen. Ich habe nur keinen Bock, in die Fresse zu kriegen, wegen so einem Dilettanten.
Ist doch klar, wer möchte denn das?
Ja, aber
dann weiß ich nicht, warum du uns diesen Mann vor die Nase setzt.
Ja, wollen wir uns, Herr Vogel. Ey, Tel Aviv hat schöneres Wetter, das sage ich dir mal, ja.
Letztlich spiegelt das wahrscheinlich die Situation eines jeden Arbeitnehmers, dass man immer in irgendein System reinpassen muss und irgendeiner findet einen Scheiße. Oder man hat Angst, dass irgendeiner einen Scheiße findet, ja.
Oder ist es statt das Bild vor die Frage nach der Integration in einer Gesellschaft. Also, weil im Endeffekt, diese Redakteurin gibt es tatsächlich nicht. Also sie wird wunderbar von Annika Mauer gespielt, aber sie ist auch ein Symbol für den Staat im Endeffekt. Und für mich ist der Rundfunk auch in diesem Hörspiel der Staat. Und die Leute, die im Rundfunk arbeiten, sind die Leute, die im Staat arbeiten. Und das, was der Rundfunk mit diesen Menschen macht, ist das, was der Staat mit seinen Menschen macht im Endeffekt.
werden sich alle Redakteure jetzt sehr freuen, dass du diesen Vergleich gezogen hast.
Ja, also meine Lieblingsstelle, wo ich am allerlautesten gelacht habe, war ja das mit, was soll die Migrationsbeauftragte davon halten, wenn du jetzt plötzlich Deutscher werden möchtest. Ja.
Die Diversity-Beauftragte vom Sender, die wird ausflippen, wenn sie erfährt, dass der einzige Ausländer, den wir als Regisseur beschäftigen, sich hat einbürgern lassen. Für die Statistik, fürs Image, ist das enorm schlecht? Nicht jetzt, Lara.
Also da ist mir persönlich das Herz aufgegangen.
Ja, weil ich muss auch sagen, ich kriege immer so laute E-Mails von manchen Sendern, bei denen ich arbeite, oder so. Die Diversity-Beauftragte macht einen Talk über Diversity-Themen. Und ich finde es sau lustig, weil ich kenne ein bisschen das System und ich weiß, dieses System ist gar nicht divers. Also man kann bis heute so ein Panel machen. Aber wenn man nicht anfängt, Leute anders anzustellen in diesem System, wird es nicht divers sein. Also man kann schon darüber reden und Konferenzen zum Thema machen, aber irgendwie fängt es beim Personal an und ich muss sagen, wenn ich da bin, treffe ich kaum andere ausländische MitarbeiterInnen. Ja, so ist es.
Ich kenne tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund selber gesehen.
Selber gesehen.
Mit eigenen Augen.
Zwei.
Ich kenne halt nicht so viele Leute, was soll ich denn machen?
Die eine Person ist aus der Schweiz und die andere Person ist aus Österreich.
Aber sie sprechen beide mit Akzent.
Und das nennen wir Diversity.
Wie viel Deutschsein hat sich denn jetzt an dich angeschlichen?
Ich habe tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und ich koche manchmal so Spätzle oder Maultaschen und solche
Moment,
Sachen.
Markus. Das ist ja mehr als ich mache, hallo.
Und sonst hier, also ich muss sagen, jetzt hier in Argentinien ist es total verwirrt, weil manchmal werde ich als, das ist unser deutscher Freund und ich habe so einen Drang zu kochen. Nein, das bin ich nicht. Bitte mich nicht so vorstellen. Aber es ist auch total schwer zu sagen, was ich hier gerade bin. Aber das mit dem Deutsch, ja, es ist einfach eine Kuriosität. Ich genieße das einfach, diesen Ausweis zu haben, ohne das Gefühl zu haben, dass ich das in irgendeiner Form verdient habe oder dass ich diesem Ausweis in irgendeiner Form gerecht werden kann.
Meine Eltern sind in Argentinien geboren. Ihre Großeltern wären aus deutscher Sicht wahrscheinlich als Ostjuden bezeichnet worden. Zu Hause in Israel sprachen wir argentinisches Spanisch. In der Schule hingegen sprach ich Hebräisch. Deutsch habe ich schließlich aus praktischen Gründen gelernt. Ich war Theaterfanatiker und wollte Regie in Berlin studieren. Ich wollte ein großer Regisseur werden, was auch immer das heißt, und habe mir gewünscht, das zu tun, was meine Familie seit Generationen getan hat. Nicht in dem Land zu sterben, in dem man geboren wurde. Auf die eigene Muttersprache immer wieder zu verzichten und sich in einem unbekannten Ort neu zu erfinden.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich das, was mich am Leben hält. Da zu sein, wo es ein bisschen gerade unbequem ist oder da zu sein, wo ich mich nicht hundertprozentig zu Hause fühle. Erst in diesen Momenten werde ich produktiv und es fängt so ein Prozess an von Gedanken oder von Lust am Arbeiten auch. Wenn ich mich zu wohl irgendwo fühle oder wenn ich das Gefühl habe, alles verstanden zu haben, mache ich einfach aus und ich habe keine Lust mehr, an etwas zu denken oder etwas zu schaffen in dem Moment. Und es ist nicht nur Identitätsfindung tatsächlich. Identitätsfindung heißt, dass man so angekommen ist und das ist genau, was ich nicht suche. Also ich suche immer den Moment, wo ich gerade ganz, ganz, ganz fremd bin, auch unter mir selbst, also dass ich gar nicht mehr verstehe. Wo ich mich gerade befinde und wieso ich gerade dort bin.
Du kommst aber schon zurück nach Deutschland, oder? Also ich meine, jetzt warst du gerade auf der Suche nach deinem deutschen Ich und jetzt bist du schon wieder in Argentinien. Du kommst schon wieder zurück, oder?
Ja.
Vielen Dank, Noam Brusilowski. Danke, dass du bei uns warst. Autor und Regisseur des Hörspiels des Monats. Faust habe ich nie gelesen. Produziert vom SWR in Koproduktion mit dem Deutschlandfunk.
Vielen Dank für das Interview.
Soll ich Stopp machen? Ich mache Stopp.
Stopp! Und wenn ihr Noam mal live erleben möchtet, der wird tatsächlich zu Gast sein und zwar beim Kölner Kongress im Deutschlandfunk. Der findet statt am 3. und 4. März, ist ein ziemlich großes Event zum Thema Erzählen im Funkhaus in Köln. Kann man überhaupt sagen, was das alles ist, Hanna? So viel?
Ja, super viel. Also da gibt es Vorträge und man kann Leute treffen und kennenlernen und es gibt Performances und es gibt auch eine Preisverleihung, nämlich, und das ist gerade jetzt hier interessant, zum Hörspiel des Jahres. Mhm. Das heißt, aus allen Hörspielen des Monats wird einmal dann auch das Hörspiel des Jahres gekürt und das findet am Freitagabend statt, im Sendesaal im Deutschlandfunk. Dieses Jahr, das steht schon fest, bekommt den Preis das Hörspiel Pisten von Penda Diouf vom NDR produziert. Und das gibt's zu hören in der ARD-Audiothek. Und in der nächsten Folge erzählen wir euch dann auch ein bisschen was darüber. Ja. Jetzt also erstmal die Preisverleihung beim Kölner Kongress. Es lohnt sich also vorbeizukommen. Der Eintritt ist frei. Mhm. Ihr müsst euch aber vorher für diesen Kölner Kongress über die Website des Deutschlandfunks anmelden.
Einfach im Internet nach Kölner Kongress suchen, das findet ihr. Und übrigens, unser Gast vom letzten Mal, Erik Althoffer, der wird auch da sein. Der macht an diesem Samstagabend nämlich ein Live-Hörspiel im Sendesaal.
So, und jetzt kommt's aber, die Chance für alle Hauptsache-Hörspielfans.
Ja, wir verlosen nämlich ganz exklusiv 3x2 Karten. Jetzt denkt ihr, warte mal, die haben doch gesagt, man kommt umsonst rein. Ja, aber für die erste Reihe. Also ihr könnt ganz vorne sitzen. Ja. Für die erste Reihe beim Live-Hörspiel am Samstagabend. Das sind Premium-Plätze. Da werden alle vorbeikommen, wenn sie sagen, Mensch, ihr habt aber geile Plätze. Dann sagt ihr, ja, habe ich bei Hauptsache-Hörspiel gewonnen.
Haben Hanna und Max mir geschenkt.
Genau.
Was müsst ihr machen dafür? Uns eine E-Mail schreiben. Und zwar an Hauptsache Hörspiel, also mit OE, Hauptsache hoerspiel@deutschlandradio.de. Und da schreibt ihr dann rein, warum ihr so große Hörspielfans seid.
Ja, erzählt uns mal eine Geschichte, warum ihr Hörspielfans seid. Das wäre cool, würden wir uns total freuen.
Und wir verlosen dann unter allen Einsendungen 3x2 Karten fürs Live-Hörspiel am Samstagabend beim Kölner Kongress mit Erik Althoffer am 4.3.2023. Bam!
So, und für alle Abonnenten des Podcasts, das seid ihr, super smart, gibt es jetzt noch extra Hörspieltipps.
Naja, heute muss man vielleicht sogar eher sagen Hörspielwarnungen.
Ja, Hanna ist not amused. Ich weiß, worüber wir sprechen müssen, da wird schon schwer geatmet. Mhm. Es geht um den Hörspiel-Podcast Mia Insomnia, ist eine Horror-Mystery-Hörspielserie mit, das ist eigentlich ganz cool, weil es ziemlich prominent, Bastian Pastewka, dem Comedian und Hörspielfan. Aber Hanna hat ein Multiproblem, kann man sagen, oder Hanna? Ist ein Multiproblem.
Ja, naja, also der Schmerz sitzt halt tief tatsächlich auf mehreren Ebenen, weil erstens liebe ich Bastian Pastewka wirklich heiß und innig und der kann mich immer hinterm Ofen verlocken. Und das ganze Ding, die Beschreibung von Mia Insomnia, klang so spannend, dass ich mich richtig darauf gefreut habe und richtig auf diesen Sonntag des Erscheinungsdatums hingefiebert habe. Eigentlich.
Es klang mysteriös, was man ja eigentlich.
Genau, es klang super spannend, denn es geht um eine besondere Hörspielkassette, an die sich außer der Protagonistin Mia aber sonst niemand erinnern kann, verrückterweise. Und jetzt kommt nämlich auch die zweite Ebene, weil mir ist tatsächlich sowas auch schon mal so ein bisschen passiert.
Dass du dich an was erinnerst, woran sich niemand erinnern kann?
Ja, genau. Und zwar war es aber bei mir keine Hörspielkassette, sondern eine DVD.
Ja.
Und zwar, ich muss jetzt ein bisschen dafür natürlich ausholen.
Nee, klar, du musst eine Geschichte erzählen. Wann erzählst du schon mal eine längere Geschichte, Hanna Steger? Kommt dir nicht vor. Also Hanna Steger und längere Geschichten, das ist auf zwei verschiedenen Planeten. Also wenn man da nicht bohrt, die Zurückhaltung pur. Da
aus der Nase, aus der Nase.
Ja.
So, also pass auf. Ich war als, sagen wir, junges Ding im Austausch in den USA, in Missouri. Und um das zeitlich so ein bisschen einzuordnen, da waren DVDs noch der richtig heiße Scheiß. Ne? Also ist man so in DVD-Läden gegangen, hat sich für abends so eine kleine Scheibe mit nach Hause genommen. Und da ist mir Folgendes passiert, dass ich nämlich in einer Videothek den Film entdeckt habe, Run, Lola, Run, der auch so einen Sticker hatte mit
Lola rennt.
Ja, genau. Ja. Mit so einem kleinen Aufkleber, Foreign Film. Ich sehe das Cover noch voll mit den roten Haaren, so alles super. Und die Freunde, mit denen ich da war, waren so wie, ah ja, cool, super, lass es doch beim nächsten Mal angucken, weil heute haben wir uns ja gerade schon entschieden, das ist ja immer ein langer Prozess. Und als wir dann wieder dort waren, habe ich dann also gesagt, hier, was waren, wollen wir heute vielleicht Run, Lola, Run gucken? Und die so, hä, was laberst du? Was soll das denn sein? Ich so, hä, deutscher, wisst ihr nicht noch, der deutsche Film mit den Deutschen und so, Foreign Movie und so.
Der deutsche Film mit den Deutschen, der deutsche
Film. Ja, super deutsch hier, super, mega krass deutscher Tag. Und die alle so, was, du spinnst ja wohl. Wieso sollten wir hier in Missouri irgendwo im Walmart Supercenter so eine DVD haben von irgendeinem deutschen Film?
Und das war traumatisch für dich?
Richtig traumatisch, weil mir hat keiner geglaubt. Und ich bin durch alle Videotheken getingelt und in jeder, in der ich war, habe ich immer geguckt, ob es Run, Lola, Run gibt. Und nein!
Okay, also muss man sagen, diese Hörspielserie Mia Insomnia hätte eigentlich die Lebensgeschichte von Hanna Steger erzählen können.
Das wäre angemessen gewesen.
Hat da aber offensichtlich versagt. Was ist denn jetzt das Problem mit Mia Insomnia?
Es war leider einfach null spannend.
Okay.
Also es hat versucht, Meta zu sein und ganz viele Ebenen zu haben und einen Hörspiel-Podcast zu sein, wo es um einen Podcast geht von einem Girl, die aber dann in einen anderen Podcast macht, in dem sie über einen Podcast redet. Also, weißt du, ich sehe richtig, wie das auf dem Papier vielleicht gut funktioniert hat.
Ich fand das voll gut. Sekunde mal. Hallo, bevor du das jetzt so runtermachst. Also, wie die da angefangen haben, total cool. Du hast irgendwie so eine junge Podcasterin, die hat Bastian Pastewka in der Rolle von so einem Typen zu Gast. Und zwar ist das quasi der Held ihrer Kindheit, der Hörspielkassetten damals. Also so wie wenn ich sagen würde, ich habe einen Podcast und ich lade Oliver Rohrbeck ein, der einer der Sprecher von den drei Fragezeichen ist. Und dann unterhalten wir uns irgendwie über alte Folgen. Und dann, super spooky, sagt Oliver auf meine Frage, kannst du dich eigentlich an die und die Folge erinnern? Sagt Oliver, nee, was meinst denn du? Und dann so, Stille. Und dann so, tick.
Ja, so war es aber nicht. Das wäre gut gewesen. Nein, also ich will es jetzt gar nicht zu schlimm dramatisieren. Mir ist einfach zu wenig passiert. Ich hatte das Gefühl, in den ersten 15 Minuten ist nichts anderes passiert, als das, was ich halt in den drei Zeilen darüber gelesen habe, was in diesem Podcast vorkommen soll. Und das fand ich so ein bisschen, nee.
Also, du willst es nicht so schlimm dramatisieren, aber es wäre schön, wenn die es dramatisiert hätten. Das willst du damit sagen.
Also, wenn es schon, okay, schon Horror-Podcast-Mystery-Dings heißt, dann hätte ich mir ein bisschen mehr Spannung gewünscht. Vor allem auch nicht wissend, für welche Zielgruppe das genau sein soll. Für Leute wie dich und mich, die halt wirklich noch Hörspielkassetten gehört haben, wie drei Fragezeichen und die mit einem Bleistift aufgerollt haben, als sie sich zu Bandsalat zerdröselt hat. Weil dafür war es zu langsam. Oder ist es für jemand, der sich diesem Erzähltempo besser anpassen kann, für den ist aber Horror und Mystery und diese ganze Gruselatmosphäre halt einfach nichts. Das hat mich einfach so ein bisschen durcheinander gebracht.
Bin mal gespannt, was ihr denkt. Ihr merkt, wir sind so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist ja auch total cool. Manche Sachen mag man, andere mögen die nicht. Wie geht's euch? Ihr könnt uns ja einfach mal schreiben an hauptsachehörspiel@deutschlandradio.de. Wenn ihr das gehört habt, Mia Insomnia, warum euch das was gegeben hat oder auch nicht, und seid ihr Team Steger oder Team von Malotki, ja, könnt ihr dann einfach mal gucken. Und ansonsten haben wir noch einen kleinen Alternativtipp für euch, wenn ihr jetzt denkt, also Mystery und Horror finde ich eigentlich gut, aber das hat sich jetzt nicht so cool angehört. Es gab noch eine andere Sache, die mir über den Weg gelaufen ist, Hanna, die hast du bestimmt auch gehört, und zwar Missing Robert. Die fand ich nämlich ziemlich cool, auch so eine Mystery-Story und ganz anders gemacht, tatsächlich sehr, ich sag mal, erzählerlastig, wo man wirklich einfach eine Erzählerin durchgehend hört, fast so ein bisschen wie so ein Hörbuch mit immer so kleinen Hörspiel-Einsprengseln. Und obwohl das super, super klassisch ist, das so zu machen, fand ich das richtig spannend.
Total. Das fand ich auch gruseliger tatsächlich, durch diese Nähe an der Hauptperson. Und da passiert auch nicht so viel. Aber die haben es trotzdem ganz anders geschafft, Spannung aufzubauen und auch, sag ich mal, Sprache zu benutzen, die sich nicht anfühlt, als wäre sie von Dürrenmatt, sondern als wäre sie auch irgendwo auf der Straße vielleicht schon mal als Dialog passiert.
Also ich muss sagen, Hanna ist hart diesen Monat. Vielleicht auch, weil sie nicht so mit Mystery und mit Horror anfangen kann.
Was? Wer behauptet das denn?
Also hört mal rein und meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr was Schönes habt, wo ihr sagt, boah, das fand ich auch cool, hört da doch mal rein, dann meldet euch gerne bei uns auch für Feedback und schreibt uns, ich habe die E-Mail-Adresse
vorher schon gesagt. Um meine Stimmung auch wieder zu heben.
Ja, damit es der Hanna ein bisschen besser geht, weil die ist ja jetzt runtergezogen. Was für ein Genre könnte man mal nehmen, damit Hanna so richtig ausrastet? Wie zum Beispiel Sci-Fi, da gab es in letzter Zeit auch viel. Also deswegen, ja, seid so lieb, meldet euch. Hauptsache hörspiel@deutschlandradio.de ist unsere Mail-Adresse. Und ja, Hanna, ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder, ne?
Dann mit dem nächsten Hörspiel des Monats. Und das wird dann sein, ein Käfer, der Erinnerungen frisst.
Und damit sind wir raus, Hanna Steger und Max von Malotki. Macht's gut.
Hörspielherzen gehen raus. Tschüss.